Also wenn das einer rappeln lässt, dann ist das wirklich Jesus. Der lässt das so sehr rappeln, dass Tote auferstehen. Das werden wir heute sehen. Ich möchte euch aber nochmal bitten, aufzustehen. Wir wollen beten, unseren Herrn um Gnade bitten. Jesus Christus, du warst tot und bist auferstanden. Du lebst und darum dürfen wir mit dir reden und auch unsere Seelen und diese Zeit jetzt dir anbefehlen, Herr, dass wir fleißige Zuhörer sind, dass du einen Mund schenkst, Herr, der frei redet. Herr, ich bete darum, dass wir aufnehmen wollen, Herr, wer du bist, wie du bist, was du getan hast, dass wir ins Staunen geraten, dass unser Glaube gefestigt wird, dass er überhaupt wächst, dass überhaupt Glaube entsteht, Herr, weil wir auf dich sehen und auf deine großartigen Taten. Amen. Es war kurz nach dem 11. September 2001, dass Pastor John MacArthur in die Larry King Show, das ist so eine Late-Night-Show in Amerika, ich glaube gewesen, eingeladen wurde. Und er berichtet in einer Predigt von dieser Begegnung wie folgt. Er sagt, ich werde nie vergessen, wie er, also Larry King, mir diese Frage stellte. Es gab für mich keine Vorbereitung und man hat einem Interviewpartner keine Vorfragen geschickt, zumindest mir wurden keine geschickt. Ich saß da, die Kamera etwa 45 Zentimeter von meinem Gesicht entfernt, Larry seitlich von mir sitzend, schaute mich an und bombardierte mich mit dieser Frage. Was bedeutet das? Was bedeutet das, all die von den Islamisten an diesem Tag verübten Holocaust? Was bedeutet das? Ohne Vorbereitung oder Voraussicht platzte ich sofort mit einem Satz heraus, der seitdem immer wiederholt wurde. Ich sagte folgenden Satz. Du wirst sterben und du hast keine Kontrolle darüber, wann. Du wirst sterben und du hast keine Kontrolle darüber, wann. Der Tod ist seit 1. Mose 3 Teil, der endliche Teil des Lebens. Salomo schreibt in seinem Buch Prediger, Kapitel 8, Vers 8, niemand hat Gewalt über den Tag des Todes. Wie eine Blume kommt er, also der Mensch, hervor und verwelkt wieder, schreibt oder lesen wir in Hiob 14. Wenn wir uns mit dem Tod beschäftigen, dann ist das etwas Reales. Wir können den Tod nicht aufhalten. Du wirst sterben und du hast keine Kontrolle darüber, wann. Und so schreibt Mose in Psalm 90, du lässt den Menschen zum Staub zurückkehren und sprichst, kehrt zurück, ihr Menschenkinder. Die Tage unserer Jahre sind 70 und, wenn in Kraft, wenn es hochkommt, 80. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Wie gut ist es, dass wir den kennen, der Herr über den Tod ist. Diesen Herrn dürfen wir nicht nur unser Leben, unsere Rettung, sondern auch den Moment des Todes anvertrauen. Und darum kann Paulus sagen, Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn, weil er mit diesem Jesus Christus gelebt hat, weil Jesus der Herr über den Tod ist. Und in unserem heutigen Bibeltext, wir fahren fort im Johannesevangelium, Kapitel 11, Vers 28, werden wir vier Elemente davon finden, dass Jesus der Herr über den Tod ist, damit du über ihn staunst und damit dein Glaube wächst. Darum geht es, Johannes, dass er uns das niedergeschrieben hat, Johannes 11, Vers 28. Schlag die Bibeln auf, lass uns gemeinsam Gottes Wort lesen. Und als Martha das gesagt hatte, ging sie hin und rief heimlich ihre Schwester Maria und sagte, der Herr ist da, der Lehrer, er ruft dich. Als jene es hörte, stand sie schnell auf und ging zu ihm. Jesus aber war noch nicht in das Dorf gekommen, sondern war an dem Ort, wo Martha ihm begegnet war. Als nun die Juden, die bei ihr im Haus waren und sie trösteten, sahen, dass Maria schnell aufstand und hinausging, folgten sie ihr, da sie meinten, sie gehe zur Gruft, um dort zu weinen. Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm, Herr, Wenn du hier gewesen wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Als nun Jesus sie weinen sah und die Juden weinen, die mit ihr gekommen waren, da ergrimmte er im Geist und wurde erschüttert und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sagen zu ihm, Herr, komm und sieh. Jesus weinte. Da sprachen die Juden, siehe, wie lieb er ihn doch gehabt hat. Einige aber von ihnen sagten, konnte dieser, der die Augen des Blinden öffnete, nicht machen, dass auch dieser nicht gestorben wäre? Jesus nun wieder, in seinem Inneren erzürnt, kommt zur Gruft. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag davor. Jesus spricht, nehmt den Stein weg. Die Schwester des Verstorbenen, Martha, spricht zu ihm, Herr, er riecht schon, denn es ist 4 Tage her. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glauben würdest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen? Sie nahmen nun den Stein weg. Jesus aber hob die Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber wusste, dass du mich alle Zeit erhörst. Doch um der Volksmenge willen, die umhersteht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus! Und der Verstorbene kam heraus, an Füßen und Händen mit Grabtüchern umwickelt, und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch umbunden. Jesus spricht zu ihnen, macht ihn frei und lasst ihn gehen. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was er getan hatte, glaubten an ihn. Einige aber gingen hin zu den Pharisäern und sagten, was Jesus getan hatte. Worte unseres lebendigen Gottes. Das ist unser Abschnitt, den ich übertitelt habe mit Jesus ist der Herr über den Tod. Jesus ist der Herr über den Tod. Und dazu die 4 Elemente. Das erste, was wir sehen, er hat den perfekten Plan. Das entnehmen wir hier aus dem Kontext, den werden wir uns noch mal kurz anschauen, um da reinzukommen. Er hat echte Emotionen, er zeigt ganz verschiedene Gefühlsregungen in sich und dann auch äußerlich. Er hat den Glauben im Blick. Ihm geht es nicht einfach nur darum, Kranke zu heilen oder Tote aufzuwecken, sondern das soll was beim Menschen bewirken. Und er ist, und das ist die zentrale Stelle in diesem ganzen Abschnitt, rund um dieses Zeichen, was wir hier gesehen und gelesen haben, er ist die Auferstehung und das Leben. Er selbst. Das ist der zentrale Punkt, um den es geht. Und das sind die 4 Elemente. Dass Jesus der Herr über den Tod ist, damit du über Jesus staunst und dein Glaube wächst. Darum soll es heute gehen. Dass wir gestärkt werden, indem wir einfach Jesus in dieser Art und Weise, wie er ist, besser kennenlernen und uns an ihn klammern. Er hat den perfekten Plan, das haben wir insbesondere auch letzte Woche schon mal kommend und die Wochen davor gelesen. Ich möchte mit uns mal zurückgehen in die Verse 3 bis 7, da wird es am allerdeutlichsten in diesem Kapitel, dass Jesus den perfekten Plan hat. Dass das, was hier passiert, alles in einer guten Absicht passiert. Schaut nochmal rein in Kapitel 11 ab Vers 3. Lazarus war krank, da sandten die Schwestern zu ihm und ließen Jesus sagen, Herr, siehe, der, den du liebst, ist krank. Als Jesus es aber hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werde. Jesus aber liebte die Martha und ihre Schwester und den Lazarus, und als er hörte, dass er krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Danach spricht er zu den Jüngern, lasst uns nun nach Judäa gehen. Das gibt uns ein bisschen Einblick in den perfekten Plan Jesu. Lazarus, den Jesus lieb hat, ist krank und Jesus weiß ganz genau, wann er dorthin gehen muss und er weiß auch, wozu das Ganze passieren soll. Er sagt, ich will nicht einfach noch einen Kranken heilen gewissermaßen, sondern es soll auf noch was Größeres hinaus. Und das Größte ist, dass er verherrlicht wird dadurch. Dass er die Ehre bekommt und dass bei den Menschen der Glaube wächst. Darum geht es in dem ganzen Geschehen. Also bleibt er noch 2 Tage dort und er weiß, dass diese Krankheit nicht zum endgültigen Tode führt. Ja, in diesem ganzen Text, in dieser ganzen Begebenheit lernen wir verschiedene Dinge. Die Juden lernen Dinge, die Jünger sollen verschiedene Dinge lernen und genauso wir als Leser des Johannesevangeliums. Und wenn wir mal springen in die Verse 25 und 26, von denen wir letzte Woche gehört haben, das sind gewissermaßen die Kernverse. Sie bilden diese Essenz, was das Wunder hier ja einschließt. Wo Jesus im Vers 25 sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Das ist die Frage, von der wir letzte Woche noch gehört haben. Die alles entscheidende Frage für dein oder mein Leben. Glaubst du das? Und wir sehen, es geht immer wieder hier um den Glauben, um deinen Glauben. Jesus möchte, dass die Menschen ihn kennenlernen und hier in dieser Begebenheit seine Macht und seine Autorität sehen, dass sie erkennen, er ist der Herr über den Tod. Er möchte, dass sie die Herrlichkeit des Vaters sehen, dass sie Gott persönlich kennenlernen. Dass sie an ihn glauben. Darum geht es, Jesus. That's all. Seine Macht, die gezeigt wird. Staune darüber und glaube. Und nachdem Martha, da steigen wir jetzt in die Geschichte ein, ihren Glauben hier bezeugt hat, dann, das haben wir letzte Woche noch gelesen, Vers 27, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, geht sie zurück zu ihrer Schwester. Er ruft sie. Er ruft dich, sagt sie. Und interessant, wenn ihr das seht, hatte ich mit Jörg die Woche noch drüber gesprochen, sie geht hin und rief heimlich. Heimlich rief sie ihre Schwester Maria. Warum? Wenn wir in Vers 8 schauen, sehen wir da den Hinweis, Jesus wollte zurückgehen, nachdem diese zwei Tage abgelaufen sind. Und die Jünger sagten, eben suchten dich die Juden doch noch zu steinigen und wieder gehst du dorthin? Sie wussten nicht, dass er in der Nähe war. Martha macht das heimlich, dass Maria so in diesem Sinne heimlich auch zu Jesus kommt und da keine Gefahr droht. Martha wahrscheinlich völlig getröstet mit einem Lächeln in dieser traurigen Situation, geht sie zu Maria und sagt, der Herr, der Meister, der Lehrer, er ruft dich. Sie war getröstet und sie sagt jetzt, der Lehrer ist da. Und das ist erstaunlich, dass sie diesen Wortlaut hier auch gebraucht, dieser Ausdruck Lehrer, Meister, Rabbi. Normalerweise haben jüdische Rabbis keine Frauen unterrichtet. Aber Jesus ist ihr Lehrer. Er ist der, der auch Maria etwas beibringen möchte, sie lehren möchte, sie unterweisen möchte in dem Verständnis von Leben und Tod. Und wir sehen die Reaktion ab Vers 29. Sie hörte, stand schnell auf und ging zu ihm. Gehorsam, sofort. Wenn der Herr ruft, wenn der Meister ruft, dann komme ich. Jesus selbst ist überhaupt noch keinen Schritt weiter gegangen. Er war immer noch irgendwo zwischen den 3 Kilometern, zwischen Jerusalem und im Osten Bethanien. Er blieb dort. Und Maria kommt. Und die Juden, Jörg sagt uns das letzte Woche schon, ein Teil sicherlich der geistlichen Elite und ein Teil des Volkes, die da waren, sie kommen mit. Sie gehen hinter Maria her. Sie haben das alles beobachtet. Und sie springt ja auf und sie dachten jetzt, ja gut, sie ist so überwältigt, sie geht zum Grab und weint dort. Sie trauert. Ein Ausdruck ihrer tiefsten Erschütterung. Aber in Marias Denken war jetzt nicht mehr Lazarus der entscheidende Punkt, sondern ihr Blick und ihr ganzer Leib und ihr Gehen wurde auf eine Person ausgerichtet, auf Jesus. Sie geht zu dem Herrn des Lebens, sie geht zu Jesus, der sie ruft. Und das lesen wir im Vers 32, dass sie dort ankam. Und was macht sie? Sie fällt auf die Knie nieder und spricht zu ihm, Herr, wenn du hier gewesen wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Ausdruck ihrer Ehrerbietung. Es ist ihr Meister, ihr Lehrer, ihr Herr. Und interessant ist, was sie sagt. Schaut mal rein in den Text im Vers 21. Ja, Vers 21. Herr, wenn du hier gewesen wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben, sagt Martha. Und exakt dasselbe sagt auch Maria. Eins zu eins wiederholt sie das. Ja, ob vielleicht diese Aussage von Martha ja auch gebracht wurde, wissen sie nicht genau. Jedenfalls äußert Maria auf der einen Seite durch diesen Satz ein Bedauern, eine Traurigkeit. Wenn du hier gewesen wärst, Mensch, dann wäre er doch gar nicht gestorben. Andererseits zeigt sie aber auch, das hat Jörg auch gesagt letzte Woche, Glauben, so wie Martha auch. Glauben, der sich an den Herrn klammert, der Kranke wieder heilen kann. Wenn du hier gewesen wärst, du hättest ihn gesund machen können. Dass Jesus Herr über den Tod ist, das hatte sie noch nicht im Blick. Und so können wir sagen, und das schreibt Edward Bloom in seinem Kommentar, ihr Glaube war aufrichtig, doch begrenzt. Ja, wir können über uns vielleicht auch sagen, ja, wenn unser Glaube aufrichtig ist, echt ist, dann ist er auch doch immer noch begrenzt. Wir kennen Jesus noch nicht in allen seinen Einzelheiten. Und selbst wenn wir das tun, wahrscheinlich ist unser Glaube dann immer noch nicht vollkommen. Aber Jesus, und das zeigt er hier, hat einen perfekten Plan. Ja, er ist extra da geblieben, dass Lazarus stirbt. Dass er als der Sohn Gottes verherrlicht wird und die Menschen glauben. Jesus hat den perfekten Plan, er wartete, er weiß genau, wann er kommen muss und er weiß genau, wozu das passieren muss. Und so müssen wir Jesus vor Augen haben, damit wir über ihn staunen und das einfach mal nachvollziehen können, was er hier wirklich getan hat. Dass wir von unserem menschlichen Wann und Wozu, wo wir überzeugt sind, so muss das jetzt sein, immer mehr hinkommen und das aufgeht in das göttliche Wann und Wozu. Dass es darin aufgeht, dass wir ihm vertrauen, dass wir ein rechtes Verständnis vom Thema des Todes auch erlangen, ein biblisches Verständnis. Dass wir vor allem auch ein rechtes Gottesbild erlangen, eine rechte Sicht auf den Herrn, über den Tod, auf Jesus. Und dass wir tief in ihm verwurzelt sind. Und da möchte ich mit uns zusammen, und das ist eine hoffnungsvolle Stelle, nach Römer 14 springen. Eine Stelle, die wir gemeinsam lesen wollen, Römer 14, Verse 7 bis 9. Wo jeder, der sich an Jesus klammert, genau diese Hoffnung haben darf. Wir sind hier mittendrin in der Diskussion um die Frage der Gewissen, der Gewissensfragen und wie wir miteinander bei diesen Fragen umgehen sollen. Und mittendrin schreibt Paulus folgende Verse an die Gemeinde in Rom, an die Gläubigen. Römer 14 ab Vers 7. Er sagt, keiner von uns lebt für sich selbst, keiner stirbt für sich selbst. Denn sei es auch, dass wir leben für den Herrn, sei es, dass wir sterben dem Herrn. Sei es nun, dass wir leben, sei es, dass wir sterben, wir gehören dem Herrn. Denn hierzu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er herrsche sowohl über Tote als auch über Lebende. Mittendrin in dieser ganzen Diskussion diese Verse. Und du, wenn du eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus hast, dann lebst du nicht für dich selbst, das muss dir klar sein. Und das bedeutet, dass wir mal durch unseren Alltag gehen und diese ganzen Dinge, wo wir für uns selbst leben, dieses am Ende wird es ein trostloses Leben sein, mal reflektieren. Wo will ich für mich selbst mein Vergnügen und das, was mir gerade Spaß macht, wo ich denke, ja, es ist doch mein Leben, ich kann doch bestimmen. Die Schrift sagt es aber anders. Wenn du Jesus Christus als deinen Retter und Herrn angenommen hast, dann steht er drüber. Dann lebt Christus in dir und du lebst für den, der für dich gestorben und auferstanden ist. 2. Korinther 5, Vers 15. Und dann heißt es aber auch, wenn du stirbst, stirbst du nicht für dich selbst. Du gehörst nicht dir selbst. Du gehörst dem Herrn über dem Tod. Und das ist nicht einfach nur gut, sondern das ist der größte Trost, den wir im Anblick des Todes auch haben können. Ich freue mich immer über die Pilgerreise für die Kinder, die ich lesen darf, schon zum x-ten Mal. Es ist immer wieder herrlich zu sehen und ich erinnere mich an Christian, der Protagonist des ersten Buches, der die Reise mit auf dem Weg in die Himmelsstadt angetreten ist und er muss durch den Tod gehen. Und er hat Angst. Aber er geht nicht unter, weil er Hoffnung hat, weil Treue da ist, weil er weiß, der Herr ist da. Es ist der größte Trost, wenn der Herr da ist. Es gibt keine größere Hoffnung als Jesus Christus, denn wenn wir sterben, ist das größter Gewinn. Die Himmelstadt und ihn von Angesicht zu Angesicht. Herrlichkeit in Ewigkeit. Und darum sagt Paulus, wenn wir leben, gehören wir dem Herrn. Wir ordnen uns seinem Willen unter. Das, was da gerade noch rechts stand, das geht in dem auf, was Gott möchte. Und wenn wir sterben, dann sind wir geborgen in dem Herrn des Todes. Das ist unser Herr Jesus. Und ich wünsche mir, dass diese Sichtweise uns ermutigt, auf ihn zu blicken, auch über die Höhen und Tiefen des Lebens. Ja, vielleicht auch, dass wir in Situationen kommen, wo wir wirklich durch das Tal des Todes schreiten, wo wir im Angesicht des Todes geprüft werden. Er ist da. Er kennt den besten Zeitpunkt. Er hat den perfekten Plan. Und ich möchte uns an ein Lied erinnern, und die Leute aus dem Hauskreis, die kennen das. Ein Gott, der das Meer teilt. Und da heißt es auch von Lazarus in der zweiten Strophe: Keiner glaubte mehr daran, dass ihn ein Wunder retten kann, denn er lag 4 Tage schon im Grab. Doch du riefst: Lazarus, steh auf, komm aus deiner Höhle raus. Und wenn du sprichst, werden Wunder wahr. Bei einem Gott, der das Meer teilt, ist immer ein Weg. Da ist immer noch Hoffnung, wenn es scheinbar nicht weitergeht. Ein Gott, der das Meer teilt, kommt nicht zu spät. Da ist immer noch Hoffnung. Mein Gott bahnt immer einen Weg. Er bahnt immer einen Weg. Er kennt den besten Zeitpunkt. Er kennt den besten Weg. Er hat den perfekten Plan. Das ist unser Herr über Leben, aber auch der Herr über den Tod. Auch diese Sache unterliegt seinem souveränen Plan. Ich hoffe, dass wir ein Stück weit in Staunen geraten, auch wenn wir das nochmal Revue passieren lassen. Der bleibt einfach da 2 Tage länger, damit er verherrlicht wird. Und damit wir staunen über Jesus und Glauben an ihn wächst. Das zweite Element, dass Jesus der Herr über den Tod ist, zeigt sich, dass er auch in dieser Situation des Todes eine recht menschliche Umgangsform zeigt. Ja, er hat, ich habe es einfach mal so übertitelt, zweitens echte Emotionen. Lesen ab Vers 33, zurück im Johannes 11. Als nun Jesus sie weinen sah und die Juden weinen, die mit ihr gekommen war, ergrimmte er im Geist, er wurde erschüttert. Vers 35, Jesus weinte. Jesus sieht Menschen weinen, er sieht das Schluchzen und Wehklagen. Das ist das Wort hier für weinen, also ein lautes, ein intensives, nach außen gerichtetes Weinen. Er sieht Maria, er sieht die Juden und beides führt bei ihm dazu, dass sein Geist, bei mir steht in Übersetzung, ergrimmt. Oder Schlachter seufzt, wurde heftig bewegt, Jesus war aufgebracht. Und das ist seltsam hier an dieser Stelle, finde ich. Worüber war Jesus aufgebracht? Nun, dieses Wort hat wirklich ein sehr breites Spektrum. Das weiß ich nicht, bin kein griechischer Experte. Aber andere können das, zum Beispiel Herr John MacArthur. Der sagt, der griechische Ausdruck für seufzte lässt sich auch mit Zorn, Entrüstung oder emotionalen Unwillen in Verbindung bringen. Und er durchdenkt das so ein bisschen und sagt, es kann sein, dass Jesus über die große Trauer der Leute erzürnt war, da es direkt ihren Unglauben zeigt. Mag sein. Jesus könnte erzürnt gewesen sein über den Kummer und den Schmerz des Todes generell, als Folge der Sünde der Menschen, dass das leibhaftig vor ihm war. Und er als Mensch, der einfach nur traurig drüber war, was in 1. Mose 3 passiert ist. Mag sein. Andere sagen, er war traurig über die Tyrannei Satans. Er war zornig darüber, dass er Menschen quält und sie in den Abgrund führt, zum Tode führt. Wir bleiben dabei, was der Text sagt. Der Text sagt an dieser Stelle nichts Deutliches. Ja? Wir wollen das Argument aus der Schrift nehmen. Ich selber sehe kein deutliches Argument, wo steht. Ja? Deswegen war er, wenn wir es auch in dieser negativen Art und Weise verstehen wollen, erzürnt. Er seufzt. Auf jeden Fall sehen wir Emotionen, die in ihn hochkochen, die ihn ausfüllen. Ja, er weiß, Lazarus wird ja auferwecken. Das wird mit Glück verbunden sein, mit Freude. Aber er zeigt hier echte Erschütterung auch in seinem Inneren. Und das zeigt auf der anderen Seite, dass er nicht nur der göttliche Herr über den Tod ist, sondern dass er zugleich auch vollkommen Mensch ist. Wieder einmal. Und er stellt diese Frage auf einmal in Vers 34. Wo habt ihr ihn hingelegt? Und ich frage, weiß Jesus das nicht? Warum stellt er diese Frage? Ich denke, es ist so oft, wie wenn Gott oder wenn Jesus oder der Engel des Herrn, 1. Mose 16 zum Beispiel, auch Fragen stellen, dann geht es nicht darum, dass er Informationen haben will. Es geht, und das sehen wir meistens auch im Johannesevangelium, haben wir das schon oft gesehen, darum, dass er das Verborgene des Herzens enthüllen möchte, dass er zum Nachdenken anregen möchte oder an anderen Stellen, wie zum Beispiel auch in Johannes 6 oder bei der Bekehrung des Paulus, dass er Beziehung aufbauen möchte. Was verfolgst du mich? Und Paulus wird sicherlich zum Nachdenken gekommen sein. Hä, wieso dich? Ich verfolge die, die dich lieben, die Gemeinde. Ja, Jesus, Gott, stellt Fragen, um Motive, Handlungen des Herzens zu durchdenken, zu reflektieren, offen zu legen. Natürlich weiß Jesus, wo er hin muss. Und die Leute, die sind hier in dieser Situation und sie führen ihn aber auch dorthin. Und wir lesen dann in Vers 35 eine weitere Emotion, die zum Ausdruck kommt. Jesus weint. Das ist übrigens der kürzeste Vers, den wir in der Bibel haben. Jesus weinte. Bei mir nur zwei Worte. Ihm gingen die Augen über. Und das ist ein anderes Wort als das Weinen, was die Leute um ihn herum tun. Es ist eher ein stilles Tränenvergießen als dieses laut klagende Weinen. Er ist betrübt, er weint über die Situation, er weint sicherlich auch, weil er mit den Schwestern mitfühlte, die so traurig waren. Und in Vers 36 sehen wir die Reaktion der Menschen. Schaut nochmal rein in den Text. Sie sprachen, siehe, wie lieb hat er ihn gehabt. Sie bringen das damit in Verbindung, dass er über den Tod weint, seines Freundes, wie er ihn vorher genannt hat. Vers 11, Lazarus, unser Freund, ist eingeschlafen. Jesus zeigt echte Liebe. Eine Liebe, die ja darin zum Ausdruck kommt, dass er seinen Gefühlen da auch durch die Trauer in Tränen freien Lauf lässt. Und Jesus hat Lazarus wirklich lieb. Und wir wissen auch, dass Jesus die Menschen lieb hat. Er weinte über die Stadt Jerusalem. Weil sie verschmachtet da waren. Sie hatten keinen, der sie wirklich leitete. Die verlorenen Schafe. Das ist seine Liebe zu den Menschen. Seine Liebe, die ihn, seine Herrlichkeit verlassen ließ. All die schönen Vorrechte und Privilegien, die er in der Ewigkeit und der Herrlichkeit bei seinem Vater hatte, hat er aufgegeben, weil er dich und mich liebt. Er hat alles aufgegeben und sein Leben hingegeben, weil er dich und mich liebt. Jeder davon ist eingeschlossen. Er liebt jeden Menschen. Und er hat schon dafür gesorgt, dass die Schuld beglichen ist. Er hat den Großeinkauf, den wir an Sünden, Schuld in unseren Einkaufswagen des Lebens gepackt haben, schon zur Kasse gefahren und hat mit seiner Kreditkarte bezahlt. Und das war nicht eine Kreditkarte, das war sein Leben. Sein Blut, was er vergossen hat. Er ist für uns in den Ring gestiegen und hat all die Schmerzen, das Leiden und den vollkommenen Knockout, die Trennung von Gott, die ewige Trennung von Gott wäre es bei uns gewesen, auf sich genommen. Den Tod bezahlt und er wird den Tod besiegt. Und deswegen können wir zu Jesus in Beziehung treten, indem wir unser altes Leben hinter uns lassen, indem wir ihm Vertrauen annehmen und ergreifen und ihn zum Herrn in unserem Leben machen. Wir sagen, Jesus, ich verstehe das, du bist der Herr über Leben und Tod, du bist Auferstehung und Leben, ich möchte dich in meinem Leben haben, ich möchte dir vertrauen. Zeig mir, was es bedeutet, ein Leben für dich zu leben, dir zu vertrauen. Wir gehen zurück in den Text. Vers 37, einige sind noch fragend und verstehen diese ganze Begebenheit. Sie verstehen den göttlichen Plan nicht und sagen, hey, er hätte doch den, der hier krank war, genauso heilen können wie den Blinden. Zwei Kapitel vorher. Hätte er doch machen können. Ja, natürlich hätte Jesus das machen können. Zu 100%. Aber aber es sollte zu seiner Verherrlichung dienen. Es sollte dazu dienen, Verherrlichung haben wir in Vers 4 gelesen, es sollte dazu dienen, dass die Jünger im Glauben gestärkt werden. In Vers 15 lesen wir davon. Ich bin froh um euretwillen, dass ihr nicht da seid, damit ihr glaubt. Und jetzt lasst uns zu ihm gehen. Er sagte, hey, es ist gut, dass ihr nicht da gewesen seid, wo ihr ihn noch lebendig gesehen habt, den hätte ich heilen können, ja. Aber jetzt ist er gestorben und ich bin froh, dass das so ist, damit ihr glaubt, dass etwas in euch wächst, und zwar das Vertrauen in den Herrn des Todes und des Lebens. Jesus ist der Herr über den Tod, und noch einmal lesen wir davon, Vers 38. Er ist wieder in seinem Inneren erzürnt, seufzend, ergrimmt. Er ist heilig, erregt. Er ist der Herr, tief bewegt. Es nimmt ihn mit. Es macht etwas mit ihm als Mensch. Und wir dürfen von Jesus lernen. Wir dürfen von ihm lernen, wie er ist. Jan hat uns das im Hebräerbrief an manchen Stellen deutlich gemacht, der uns auch schon ausgelegt hat, wie Jesus selber gelitten hat, wie er selber emotional schlimme Dinge erlebt hat, damit er denen helfen kann, die genau diese Dinge durchleiden, vor allem die Versuchungen in Sünde. Jesus ist der hohe Priester, der Mitleid mit unseren Schwachheiten haben kann, der unsere Emotionen in den stärksten und tiefsten Trauer, aber auch in den höchsten Freuden verstehen kann, weil er zugleich 100% Mensch war. Er kann unsere ganzen Schwachheiten verstehen als hoher Priester. Er weiß, was ist, wenn wir weinen. Er weiß, was ist, wenn wir wirklich Trauer erleben. Er weiß, wenn wir das Glück einer Auferstehung oder einer Neugeburt erleben. Und die Bibel sagt das deutlich in Prediger 3, Vers 4. Es gibt Zeit fürs Weinen. Aber es gibt auch Zeit fürs Lachen. Es gibt Zeit fürs Klagen, auch im Rahmen einer Trauer, eines Todes, einer Beerdigung. Und es gibt auch Zeiten des Tanzes, wo wir uns freuen dürfen. Prediger 3, Vers 4. Und darin ist Jesus und sein Vorbild, der die ganze Bandbreite an Emotionen und hier vor allem auch in dem Kontext der Trauer, seine eigene Trauer, sein Seufzen, seine innere Erregtheit zum Ausdruck bringt. An anderen Stellen seine Freude, die auch seinen Jüngern vermittelt. Da wird auch Freude sein, wenn ein Sünder Buße tut. Und das vermittelt er ihnen. Und er freut sich. Und so sehen wir Jesus hier als den Herrn des Todes, wie er recht in dieser Situation auch seine eigene Menschlichkeit deutlich zum Ausdruck bringt. Das zweite Element rund um den Herrn des Todes, damit wir über ihn staunen und auch sehen, wie er ist und an ihn glauben. Unser Glaube wächst. Wir kommen zum dritten Element. Und das finde ich sehr cool, dass er, aber dann auch Johannes in seinem ganzen Evangelium immer das im Blick hat, den Glauben. Es geht immer wieder um deinen und meinen Glauben. Das möchte Johannes mit seinem Evangelium erreichen. Wir lesen nochmal die Verse 39 und 40. Sie sind angekommen und Jesus spricht, nehmt den Stein weg. Und die Schwester des Verstorbenen, Martha, spricht zu ihm, Herr, er riecht schon, denn er ist 4 Tage hier. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubtest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen? Also Martha erinnert an diesen Zustand, wie ein Verstorbener ist. Er riecht, er, Luther übersetzt auch deutlich, er stinkt. Das ist so. Nach 4 Tagen ist das so. Die Verwesung hat eingesetzt und es ist sehr wichtig und interessant, das auch vor dem jüdischen Hintergrund zu verstehen. 4 Tage. Und da hilft uns Arnold Fruchtenbaum, das Leben des Messias. Er hat sehr viele jüdische Hintergründe hier über Jesus und die Begebenheiten geschrieben. Er ist selber Jude, er ist messianischer Jude, das heißt, er glaubt an Jesus Christus als seinen Retter und Herrn. Aber er hat großen Einblick in das Judentum und das damalige Rabbinertum. Und davon berichtet er auch. Und zwar sagt er, nach rabbinischer Lehre schwebte der Geist eines Menschen, der gestorben war, noch 3 Tage über den Toten. Also das haben die Rabbiner gelehrt. Ja. Erst danach kam die Seele in den Hades oder Sheol. So bestand während der ersten 3 Tage noch eine gewisse, wenn auch geringe Möglichkeit der Wiederbelebung. Aber nach 3 Tagen war dies unmöglich. Eine Auferweckung eines Toten nach mehr als 3 Tagen würde erst bei der allgemeinen Auferstehung geschehen und damit erst, wenn der Messias wiederkommen würde. Und er schlussfolgert, aus diesem Grund wartete Jesus so lange, bis keine Chance der Wiederbelebung mehr bestand. Das ist rabbinisches Denken. Ja? Wir wissen, wenn wir sterben im selben Augenblick, sind wir im Paradies, sind wir bei Jesus in unserem Geist. Unser Körper, der verwest. Und es war nicht das erste Mal, dass Jesus Tote auferweckt hat. Wir wissen von der Tochter des Jairus, die aber nur kurz tot war. Wir wissen von einem Trauerzug, der irgendwo durch die Stadt ging. Und da lag ein Junge drauf und der war auch nur kurz tot. Markus 5, Lukas 7. Aber hier haben wir eine Schwelle überschritten, die nach jüdischem Denken 3 Tage und mehr unumkehrbar ist. Ja? Für die Seele gab es keine Möglichkeit, nach ihrem Denken die wieder mit dem Körper zu verbinden, weil sie weg war. Aber nicht nur die Seele ist das Problem, sondern wie Martha uns aufmerksam macht, auch der Körper. Und was passiert so in den ersten 96 Stunden, also 4 Tage? Das müssen wir uns einfach mal vor Augen führen. Das Herz hat aufgehört zu schlagen, den Körperzellen wird der Sauerstoff entzogen, sie beginnen abzusterben. Das Blut fließt aus dem gesamten Kreislaufsystem, staut sich in den unteren Organen. Die Muskeln beginnen zu versteifen, also die Totenstarre setzt ein, nach etwa 3 Stunden. Nach 24 Stunden hat der Körper die gesamte Wärme verloren. Die Muskeln verlieren nach 36 Stunden ihre Totenstarre wieder. Verlieren nach 36 Stunden ihre Totenstarre. Nach 72 Stunden ist sie komplett verschwunden. Genau. Alle Steifheit ist dann verschwunden, der Körper ist weich. Dann werden Bakterien aktiv, auch schon vorher, wenn Zellen abzusterben beginnen. Die Bakterien des Körpers eines Toten beginnen, die Zellen anzugreifen, zu zerstören. Das Gewebe sieht dann in dem Verfall aus und riecht schrecklich. Nach 72 Stunden bilden sich grüne Flüssigkeiten. Das Gewebe setzt Schwefel, Wasserstoff frei, Methan, andere Gase. Es verbreitet diesen fürchterlichen Geruch. Und so dürfen wir Lazarus kennenlernen. In dieser Form liegt er dort begraben. Und das weiß Jesus. Und wir müssen verstehen, was da gleich passiert, wenn Jesus sagt, Lazarus, komm heraus. Hier sind körperlich Dinge passiert, die keiner von uns, glaube ich, rückgängig machen kann. Jesus weiß das. Und Martha sagt, hey, schau mal, Jesus, das geht doch nicht. Und Jesus sagt, hey, wenn du glauben würdest, dann würdest du Gottes Herrlichkeit sehen. Und wir haben immer wieder diesen Zusammenhang zwischen Glaube und Herrlichkeit. Einmal führt der Glaube zur Herrlichkeit, so wie er es hier sagt. Wenn du glauben würdest, würdest du die Herrlichkeit sehen. In Johannes 2 zum Beispiel war die Herrlichkeit der Verwandlung von Wasser in Wein etwas, was die Jünger zu Glauben geführt hat. Und viele andere Stellen im Johannesevangelium vor allem sehen wir, dass das eine zum anderen führt, dass wir die Herrlichkeit sehen, zu Glauben geführt werden oder der Glaube startet und wir Gottes Herrlichkeit, Jesu Herrlichkeit sehen dürfen. Und so zeigt Jesus seine unendlich große Macht in der Auferstehung aus den Toten. Diese Herrlichkeit, die dadurch zum Ausdruck kommt. Wozu? Er hat den Glauben im Blick. Es soll dich und mich zum Glauben führen oder der Glaube in diese Person, Jesus Christus, soll gestärkt werden. Die Spannung steigt. Was passiert jetzt, wenn der Stein weggenommen wird? Was macht Jesus? Was sagt der Text? Vers 41, erhebt die Augen empor und spricht. Jesus betet. Jesus betet. Er betet zu dem, der ihn gesandt hat und den er den Menschen bekannt machen möchte. Und damit zeigt Jesus hier öffentlich und auch laut seine Abhängigkeit wiederum zum Vater. Er zeigt, da ist die Autorität, ich bin ihm gehorsam. Und er betet aber auch zugleich in einer Zuversicht. Nicht bitte, Herr, schenk, dass dieses Wunder gelingt. Nein, er sagt, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich danke dir, dass du mich erhört hast. Und Vers 42 bekräftigt das noch. Er weiß, dass der Vater ihn alle Zeit erhört, weil er im Willen des Vaters lebt, vollkommen gehorsam. Jesus war sich sicher, dass dieser Tod von Lazarus zur Herrlichkeit Gottes dienen und Glauben erwecken und stärken sollte. Jesus betet also laut mit voller Absicht, eben damit die Menschen glauben, dass der Vater ihn gesandt hat. Dass sie diese Beziehung sehen und seine Macht und seine Herrschaft sehen, auch über den Tod. Und damit hat Jesus den Glauben der Menschen im Blick. Den Glauben in der Geschichte, die Menschen sollten zum Glauben geführt werden. Und das schreibt uns Johannes, damit wir glauben. Schlag bitte auf, Johannes 20, Vers 31. Die Stelle kennen wir hoffentlich schon fast auswendig, aber wir brauchen sie. Maria und Martha sollten glauben, sagte Jesus gerade noch. Jesus sagte, ich bin froh, dass ihr nicht da seid, ihr Jünger, weil ihr sollt auch glauben. Und in Johannes 20, Vers 31 sagt uns Johannes, das ganze Buch steht unter diesem Motto. Er schreibt von den Zeichen, die Jesus getan hat, und er sagt, diese Zeichen, die ich euch aufgeschrieben habe, sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Und wir haben hier ein Zeichen. Wir sind hier in Johannes 11 bei dem Zeichen der Auferweckung des toten Lazarus. Und dieses Zeichen hat Johannes geschrieben, damit du glaubst an Jesus Christus. Genau für diesen Zweck hat er sein Evangelium beschrieben. Lerne Jesus besser kennen, indem du das liest und glaubst. Dass dein Glaube in diese Person, Jesus Christus, gefestigt wird in dem Aspekt, heute er ist der Herr über den Tod. Und wohin hatte ich gesagt, wie dieser Glaube an Jesus Christus aussieht? Dieses Klammern an Jesus Christus. Und für jeden, der hier sitzt und der an Jesus Christus glaubt, wir haben eine Hoffnung. Und ich möchte uns diese biblische Gewissheit aufzeigen und einige Verse aus dem ersten Korintherbrief lesen. Das könnt ihr schon mal mit aufschlagen, die uns diese Hoffnung vermitteln. 1. Korinther 15, wir haben zuletzt zu Ostern noch aus diesem Kapitel was gehört, weil es das Auferstehungskapitel ist. Es vermittelt uns von Anfang an bis zum Ende den Gedanken der Auferstehung. Der Auferstehung Jesu und die ganze Argumentation. Und weil er auferstanden ist, werden wir auferstehen. Und was das bedeutet, dass wir einen neuen Leib bekommen. Dass dieses kaputte und immer schwächer werdende neu wird. Und so sehen wir auch hier, ein ganzes Kapitel schreibt er darüber. Das ist unsere Hoffnung, dass wir auferstehen werden und bei ihm sein werden. Und den Abschluss dieses Kapitels leitet er in Vers 54, 1. Korinther 15, Vers 54 ein. Er sagt, wenn dieses vergängliche Unvergänglichkeit anziehen und das sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, ist der Moment, wo wir bei ihm sein werden. Dann wird das Wort erfüllt werden, verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist Tod dein Sieg? Wo ist Tod dein Stachel? Der Stachel des Todes ist die Sünde, die Kraft der Sünde, das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Das sind hoffnungsvolle Verse und das ist etwas, was wir jetzt schon für uns in Anspruch und in Erinnerung rufen müssen, dass wir diesen Moment vor Augen haben, wo wir, wenn wir in unserem ewigen Zuhause ankommen, all das Unvergängliche, das Unvollkommene, es ist weg. Wir werden Vollkommenheit anziehen, wir werden all das Gebrechliche wegtun und diese Unsterblichkeit anziehen. Verschlungen ist der Tod. In Sieg. Es ist der Sieg unseres Herrn Jesus Christus, den er erwiegt hat, es bewirkt hat. Und was sollen wir jetzt tun? Was sagt der Text, Vers 57? Gott sei Dank. Wir sollen ihm danken, dass Jesus Christus oder dass er uns durch Jesus Christus den Sieg gibt. Dass er uns den Sieg über die Sünde und die Macht des Todes gegeben hat und dass wir ankommen werden in der Ewigkeit. Und bis dahin, was sollen wir tun? Vers 58. Daher, weil er den Sieg gegeben hat, daher, als Folge, seid fest, unerschütterlich, alle Zeit überreich im Werk des Herrn. Also geht euch hin, arbeitet in seinem Reich. Alle Zeit überreich, unerschütterlich, feste. Da wir wissen, dass die Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Und das ist mein Wunsch für dich, dass dieser Glaube nicht nur sich an Jesus klammert in der Rettung, sondern dass er im Leben, im Alltag zum Ausdruck kommt, bis er uns nach Hause holt. Dass wir bis dahin ihm dienen, uns einsetzen für ihn. Und wir haben ja eine Möglichkeit als Ortsgemeinde, wo wir das tun dürfen, wo wir ihm dienen dürfen. Wir haben viele andere Mittel und Wege noch in unserem Umfeld, wo wir ihm dienen dürfen. Und er sagt, im Blick darauf, dass wir eines Tages bei ihm sein werden, gib jetzt Gas. Los, lass deinen Glauben praktisch werden. In Liebe, in Wort und in Tat. Und das ist mein Wunsch. Jesus hat den Glauben im Blick und dieser Glaube ist auch bei uns, der genährt werden soll durch solche Texte und dass wir Gas geben für Jesus. Und damit möchte ich zum letzten Element kommen. Ich habe es genannt, der ist die Auferstehung und dein Leben, um nochmal diesen zentralen Punkt dieses ganzen Geschehens vor Augen zu führen. Das ist die ganze geistliche Wahrheit, die Jesus hier deutlich machen möchte. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und nun, Vers 43, geschieht das Wunder. Jesus rief mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus! Jesus tut dieses Wunder der Auferstehung. Ja, wir müssen uns eigentlich an den Blindgeborenen zurückerinnern. Der hat es so gut auf den Punkt gebracht. Er hat über Jesus in Kapitel 9,33 gesagt, wenn dieser, also Jesus, nicht von Gott wäre, so könnte er nichts tun. Aber Jesus zeigt auch hier gerade nochmal, ich bin von Gott, ich bin abhängig von Gott und ich kann das tun. Und er ruft mit lauter, mit gewaltiger Stimme, Lazarus, komm heraus. Habt ihr euch mal die Frage gestellt, wie ein Toter hören kann? Jesus deutet das an. Wir springen einmal kurz in Johannes 5 rein, um das zu verstehen. Da hat Jesus darüber schon gesprochen. In Johannes 5, schon etwas länger her, deswegen schauen wir uns kurz nochmal an, Vers 25, sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, sage euch, dass die Stunde kommt und jetzt da ist, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie gehört haben, werden leben. Vers 28, wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. Hört euch die Predigt gerne nochmal dazu an, wenn ihr Details braucht. Hier geht es natürlich um die ewige Auferstehung, aber die Toten kommen aus den Gräbern, sie hören seine Stimme. Es ist göttliche Kraft, die in dieser Stimme mitwirkt. Göttliche Kraft, die durch diese Stimme auch ganze Welten, das ganze Universum ins Leben gebracht hat. Der Sohn Gottes hat die Macht, die Toten aufzuwecken und er hat die Macht, so zu reden, dass sie hören können. Das ist göttliche Macht, die Jesus hier schon angekündigt hat. Und der Kirchenväter Augustinus, fand ich sehr interessant, dass ich das gelesen habe, er hat sich die Situation so vorgestellt, wenn Jesus nur gesagt hatte, komm heraus, dann werden alle auferstanden. Aber er hat gesagt, komm heraus, Lazarus. Ich weiß nicht, ob es so wäre, aber finde ich sehr interessant, einfach diesen Gedankengang. Diese Macht, komm heraus aus deinem Grab, Lazarus. Und da passiert etwas zwischen Vers 43 und 44, zurück in Johannes 11. Dieses Wunder, dieses Zeichen, was Jesus Christus Verherrlichung bringt und was den Menschen zum Glauben führt. Dieses letzte Wunder, was so öffentlich passiert, vor Jesu Kreuzigung kurz danach. Es ist ein Wunder ohne großes Tamtam, da kommt nicht ein Engel angeflogen, da wird keine Posaune geblasen, das ist nicht über lange Dauer hingezogen, es ist kurz, ein einziger Befehl und wir sehen die Ergebnisse des Wunders. Ein Wunder, dass jemand auf die Stimme hört, obwohl er tot ist, aber er ist der Herr über den Tod, Jesus. Es ist ein Wunder, dass diese ganze tote Materie, von der ich gerade berichtet habe, die schon zerfällt und kaputt geht und wo alles angefressen ist, sich in wieder fleischliche, funktionierende Materie verändert. Dass er die Atome und die Zellen wieder an seinen Platz bringt und dass er sie wieder lebendig macht. Das ist die zur Schaustellung göttlicher Macht. Er ist der Herr über den Tod, diese übernatürliche Kraft und Macht, die allein Gott der Schöpfer hat. Und hieran sehen wir, dass Jesus Christus der Schöpfer ist, die den Verfall aufhält, die die verrotteten Organe neues Leben einhaucht, wo das blutleere, verwesende Herz beginnt, auf einmal wieder neu zu schlagen, wo es wieder frisches, neues Blut durch die Adern pumpt, da wo es hingehört, in jedes Organ, in jedes Glied. Diese Kraft, die einen brandneuen Körper erschafft, die Blut aus dem Nichts entstehen lässt, dass es wieder schnell fließt, die zersetzte Augen und neues Gewebe, neue Nerven und neue Sehkraft schenkt. Die Art von Macht, die nicht funktionierende, zerfetzte Masse von Hirngewebe wieder neu zusammenbringt, was einen Lazarus wieder laufen lassen kann, was ihn auch wieder fühlen lassen kann, was ihn wahrscheinlich auch wieder reden lassen kann. Das ist eine Macht, die unser Jesus hat. Eine atemberaubende Kraft an einem Mann, der schon 4 Tage tot ist. Das ist der Herr über den Tod und über das Leben, Jesus Christus. Und das Ergebnis ist, der kommt tatsächlich da raus. Er kommt tatsächlich da raus und das wird von den Menschen gesehen. Und das ist für die Pharisäer sehr kritisch, dass sie irgendwann in Kapitel 12 planen, ihn umzubringen. Beweise beiseite schaffen. So kritisch ist das. Jesus hat das gemacht und es gibt viele Zeugen davon. Jesus ist der Herr über den Tod. Lazarus lebt und Jesus, wir lesen an anderer Stelle, er hat den Schlüssel oder die Schlüssel über den Tod. In Offenbarung sehen wir das. Wo ist, o Tod, dein Sieg? Der Tod siegt nicht, weil Jesus der Herr über den Tod ist und er ist der Herr über das Leben. Aber bei Lazarus sehen wir noch alles, was ihn an den Tod erinnert. Er ist völlig umschlungen, noch mit allen Tüchern und eingeweichten Gewürzverbänden. Aber er selber bewegt sich, der lebt. Der kommt da tatsächlich raus. Abschließen möchte ich mit den 2 Reaktionen, die wir noch in den Versen 45 und 46 sehen. Viele nun von den Juden glaubten an ihn, lesen wir, Vers 45. Das Zeichen Jesu produziert bei vielen Juden eine Art Glaube. Ich denke, es ist bei vielen, den meisten vielleicht wieder nur ein Zeichenglaube. Warum denke ich das? In Kapitel 12 ist die Masse begeistert davon, als Jesus in Jerusalem entgegengeht, Palmsonntag, und sie erinnern sich genau daran. Sie sind einfach begeistert davon, riefen ihn zum König aus und eine Woche später ist nicht mehr viel davon übrig. Natürlich wissen wir auch, in Kapitel 12 wird das gelesen, dass viele das heimlich tun, sich verstecken mussten, weil sie Angst vor den Pharisäern haben. Wir können unsere Herzen letztlich nicht beurteilen, aber die Geschichte, wir sehen es, was passiert. Jesus sagt, ihr seid nur dann wahr, mein Jünger, wenn ihr wirklich bleibt bei dem, was ich sage, wenn ihr danach lebt. Und Vers 46 noch der Gegensatz. Einige sind die Petzen. Wahrscheinlich Teil der geistlichen Elite, die zu dem Rest der Pharisäer gehen und sagen, guck mal hier, Jesus hat das schon wieder gemacht. Wir müssen das endlich beseitigen. Wir müssen ihn beseitigen. Und sie ratschlagen dann kurz danach, was sie mit Jesus tun sollen. Beiseite schaffen. Töten. Sie hatten Angst, die Pharisäer, Angst, dass das wirklich alles das Volk verführt. Aber wir dürfen dieses Wunder sehen und ich möchte uns einladen dazu, die Wunder Jesu in unserem Leben auch zu sehen. Ich meine damit nicht die großen und spektakulären, die vielleicht auch an einer oder anderen Stelle immer wieder kommen. Ich möchte uns einladen, auf die kleinen Wunder zu sehen, die hier auch zum Ausdruck kommen. Wenn Gott spricht, dann passieren Dinge. Und Gott spricht. Und wenn wir dem gehorsam sind, dann passieren tagtäglich in unserem Leben große Wunder. Weil wir Gott erleben. Dass er das wahr macht, was er versprochen hat. Dass er uns durchträgt. Dass wir sehen, er hält die Fäden in der Hand, dass wir Schritte im Glauben gehen, im Vertrauen auf ihn und diese kleinen Wunder sehen, seine Handschrift in unserem Leben. Und da möchte ich uns einladen zu, dass wir nicht begehren nach großen Wundern. Das dürfen wir tun und wir dürfen dafür beten. Aber dass wir nicht vergessen, dass er tagtäglich diese ganz kleinen Wunder immer wieder und immer wieder tut. Und dass wir ihn sehen darin, dass wir seine Handschrift sehen. Auch in seinen Prüfungen, in den Umständen unseres Lebens seine Ziele sehen. Und dass er uns durchträgt bis zum Schluss. Und das wünsche ich mir zum Abschluss, dass wir uns daran erinnern, auf Jesus zu blicken, den Herrn über den Tod und über das Leben. Er ist derjenige, der uns durch den Alltag bringt. Und mein Wunsch ist es, dass wir feinfühliger werden für das, was er tut. Dass wir jeden Tag sehen, in den kleinen Dingen, die er für uns tut. Er ist der Herr der Wunder. Der Wunder tut im Großen, aber auch im Kleinen. Und das haben wir heute gesehen. Er ist der Herr über den Tod Wir sehen, dass er den perfekten Plan hatte, dass er echte Emotionen im Rahmen dieses Todestrauerspiels hatte, dass er den Glauben im Blick hatte, und auch im ganzen Evangelium sehen wir, dass es um deinen und meinen Glauben geht und dass er die Auferstehung und das Leben ist. Und auch in diesem Leben, das er uns geschenkt hat, wenn wir an ihn glauben, dürfen wir seine Macht in den kleinen Wundern des Alltags sehen. Du wirst sterben und du hast keine Kontrolle darüber, wann. Aber wir dürfen uns ihm anvertrauen, weil er der Herr über den Tod ist. Und so darf ich schließen mit dem, was Paulus sagte, ob wir nun leben oder ob wir sterben. Wir gehören dem Herrn. Amen.